Bevor wir dazu übergehen, eine Zeit des Dankes, der Anbetung und des Lobpreises zu haben, ist es mir wichtig, einen kurzen biblischen Akzent zu setzen. Und ich bin auf ein Wort zurückgeführt worden im Nachdenken an den morgigen Tag und unserer Lage, das im Psalm 118 Vers 22 steht. Ich will mal nur diesen einen Vers lesen. Dort steht, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und interessant ist, dass dieses Wort an drei Stellen im Neuen Testament zitiert wird, wörtlich. Darauf will ich in aller Kürze eingehen. Einmal in Matthäus 21, da geht es um das Gleichnis mit den bösen Weingärtnern, da steht das am Ende. Einmal in Apostelgeschichte 4, als sich Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat, also vor der obersten Religionsbehörde, verantworten müssen. Und dann in 1. Petrus 2, Vers 7. Dreimal wird dieser Vers zitiert und gewissermaßen interpretiert, ausgelegt, wie er im Licht des Christusereignisses, des Auferstandenen zu verstehen ist. Und was es bedeutet sozusagen für die Gemeinde Jesu. Die unmittelbare Bedeutung liegt auf der Hand. Damit möchte ich mal anfangen. Es ist ja so, dass im Rahmen des Pesachfestes, wenn das also in aller Ausführlichkeit gefeiert wurde, wurden ja 4 Becher Wein geleert. Neben den Bitterkräutern und so weiter, die verspeist wurden. Und nach dem 3. Becher hat man, das ist eine Praxis bis heute, die Psalm 115 bis 118 und auch Psalm 136 gesungen. Also unser Text kommt direkt in der Pesachfeier vor. Und der 3. Becher ist ja nun unser Abendmahlsbecher. Also wenn wir Abendmahl feiern, ist das ja dieser Becher herausgenommen aus dem ganzen Pesach-Zusammenhang, wo wir Jesus und den Erlöser feiern. Und da kommt dieses Wort her. Das ist also ein unmittelbares Wort, wenn wir es jetzt mal übersetzen auf unsere neutestamentliche Wirklichkeit, ist ein unmittelbares Wort, das sozusagen vom Tisch des Herrn, der uns sein Leib und Blut anbietet, hineingesagt wird in den Raum der Gemeinde. Da geht es um Erwählung und Verworfensein. Das kann man nicht mischen. Also jemand ist entweder erwählt oder ist verworfen, aber beides zusammen geht nicht. Also Jesus der Verworfene, Jesus der Erwählte. Und das fordert immer wieder eine Entscheidung heraus. Wozu entschließe ich mich im Blick auf Jesus? Und die Gemeinde feiert ihn als den von Gott Erwählten und von der Welt bis zum heutigen Tage Verworfenen. Das heilige Abendmahl wird in manchen Ländern heimlich gefeiert, weil wenn man sie erwischt, es eng wird mit der Freiheit. Ich sage es mal ganz vornehm. In Ländern der Verfolgung ist Christus per se der Verworfene, der natürlich nur der Christus der Evangelien. Er ist der Verworfene, dessen Nachfolger genauso verfolgt werden, wie Saulus von Tarsus das vor seiner Bekehrung getan hat. Genau das findet statt. Und gleichzeitig ist er der Angebetete und der Geehrte, aber nur bei denen, die sich ihm durch eine Bekehrung zugewandt und hingegeben haben. Und diese Wahl, verworfen oder erwählt, wird vor ihm gewarnt oder wird er angebetet. Diese Wahl macht ja die Gemeinde Jesu aus. Sie kann nicht beide Töne zur selben Zeit aus ihrem Musikinstrument bringen. Das würde eine Disharmonie sein. Sie muss sich entscheiden und zu sagen, wir stellen uns zu Christus, dem Verworfenen, und haben einen Anteil an seiner Verwerfung. Und dazu sagen wir ja. Was in anderen Ländern die Verfolgung ist, ist in den freien Ländern die Vermischung. Bei uns wird immer gesagt, ja, also euer Jesus alleine geht nicht. Ihr müsst dann noch was dranhängen. Ihr müsst zugeben, dass auch andere Religionen Wahrheiten haben. Ihr könnt nicht nur alles religiös sehen. Ihr müsst erstmal überhaupt debattenfähig werden und was uns da alles gesagt wird. Als Gemeinde Jesu haben wir keine andere Option, als zu sagen, wir treten hin zu Christus, dem Verworfenen, weil er in der himmlischen Welt der Erwählte ist. Und von dieser Welt sind wir ergriffen. Und in diese Welt laden wir Menschen ein. Das ist für uns als Schniewindhaus etwas von der sogenannten inneren DNA. Wir nennen uns Haus, obwohl wir ja Häuser haben, aber wir sagen Haus, weil wir damit das Werk meinen. Dass wir Menschen hereinrufen und sie einladen, sich diesem Christus anzuvertrauen und Anteil zu haben an seinem Verworfensein. Weil dann, wo ich mich dort drunter stelle, auch die Kräfte seiner Auferstehung geschmeckt und erfahren werden. Das eine gehört zum anderen. Und das muss immer neu praktiziert werden und hat mit der Feier des Heiligen Mahles zu tun. Jede Mahlfeier, wo ich Christi Blut, also Leib und Blut empfange, ist eine Einladung zu sagen, stehst du ganz bei mir. Und das muss neu vollzogen werden. Immer neu. Bekräftigt werden. So, dann haben wir dieses Zitat in Matthäus 21. Dort ist von den Weingärtnern die Rede. Und hinterher wird gesagt, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten sich angesprochen fühlten, die zur Zeit Jesu das Sagen hatten. Und an dieser Stelle wird deutlich, dass sozusagen der Sohn, der getötet wird, ist ja ein Vorausblick auf den Tod Jesu am Kreuz, den Jesus selber sozusagen ankündigt in diesem Gleichnis. Ohne es direkt zu sagen, sagt er ja, ich bin dieser Sohn, der als letztes nochmal zu euch gesandt wird und ihr werdet mich töten. Das sagt er ja quasi prophetisch voraus. Aber er sagt auch voraus, dass er selber sozusagen jetzt der Grundbaustein des Gottesvolkes im neuen Bund ist und dass auch kein Jude an dieser Person vorbeikommt. Es gibt zum neuen Bund hin nur den Weg über Jesus Christus, den Juden, der am Kreuz als König seines Volkes gestorben ist. Das muss klar gesagt werden. Und das macht dieses Gleichnis auch deutlich. Also, das andere Volk, dem der Weinberg gegeben wird, sind nicht die Völker, die missioniert werden, sondern das andere Volk ist der neue Bund, das Volk des neuen Bundes, zu dem auch Juden gehören. Und Israel wird ja trotzdem im Sinne des alten Bundes weitergeführt und ernst genommen. Es gibt sozusagen den alten und den neuen Bund, der parallel läuft bis zur Wiederkunft Jesu hin. Und wenn dieses Ereignis einsetzt, dann wissen wir aus der Prophetie der Heiligen Schrift, wird sich ganz Israel bekehren und die Zeit der Völker wird zu Ende gehen. Und wir wissen gar nicht, wie dicht dieses Ereignis vor unserer Haustür ist. Es gibt sehr viele Dinge, die schnell geschehen können. Also, das Wichtigste ist, dass die Gemeinde Jesu sagt, ein Ja sagt zur Zurücksetzung des Lebens um Jesu Willen. Das wird es immer wieder geben. Und dass sie einwilligt, seinen Niedrigkeitsweg zu gehen, damit er sichtbar werden kann gegenüber einer Welt, die meint, ihn nicht zu brauchen, aber die ohne ihn nicht erlöst werden kann. Das ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu, des neuen Bund. Der neue Bund ist zunächst mal ein Niedrigkeitsbund und nicht eine Gesellschaft, die von oben diktiert, sondern die immer von unten kommt, von der Leidensgemeinschaft mit Christus her. Das erste Stichwort. Interessant ist, dass wo diese Leidensgemeinschaft mit Jesus angenommen wird, das eigene Herz nicht beschwert, sondern gesundet. Es wird nicht beschwert, sondern es gesundet. Wir werden frei und gesund unter dieser Gemeinschaft. Das ist das, was keiner, der jetzt nur menschlich denkt, von außen erwartet. Es ist das Ja zur Niedrigkeit mit Christus, das uns die allergrößte Freiheit im Herzen gibt, wo viele Ketten abfallen und wo Gott in seiner Liebe in einer Tiefe erfahren wird, die ein Leben von innen her umkrempeln kann. Das ist gewaltig. Und ich glaube, dass wo wir ein Ja zu diesem Weg sagen, das frei ist, nicht erzwungen, wo es also Freiwilligkeitscharakter hat, wo es eine freie Entscheidung ist, da erfahren wir Christus als den Sorgenübernehmer, als den, der hereintritt und sich um alles kümmert. Das ist gewaltig. Wir erfahren ihn als Bischof unserer Seele, der sich um diese Dinge kümmert, die wir nicht hinkriegen. Zweitens, in Apostelgeschichte 4 müssen Petrus und Johannes Rechenschaft ablegen, warum sie nun immer noch ihre Versammlungen abhalten und so weiter, von Jesus erzählen. Da war eine Heilung im Hintergrund. Und interessant ist, was sie sagen. Erstmal haben die gemerkt, dass das keine hohen Intellektuellen waren, die fortlaufend Philosophen zitieren, sondern die waren einfache Leute, haben mit grammatischen Fehlern geredet, aber von Jesus, nicht von Philosophen. Und was dort stattfindet, fand ich phänomenal. In Apostelgeschichte 4, Vers 11 lesen wir, also sie reden von Jesus, der gekreuzigt wurde, den ihr gekreuzigt habt und so weiter. Und es heißt, das ist der Stein von euch Bauleuten. Also da, verstehst du, die waren eigentlich gar nicht in der Rolle, den Jungs da zu sagen, wo es lang geht. Die waren in einer Haltung der Schwäche. Sie waren die Angeklagten und die anderen hatten Macht. Also jetzt meldet sich plötzlich die leidensbereite, aber die ohnmächtige Kirche zu Wort, die eigentlich nichts zu bieten hat, außer Elend. Und da sagen die, passt mal auf, die Sache ist genau umgedreht, ihr habt verworfen, ihr seid in dem Text aus Psalm 118, seid ihr die Bauleute und Jesus ist der Stein. Also klarer kann man die Nummer nicht ziehen. Das war ein Zeugnis und gleich danach kommt das, was bei uns am Humboldt-Forum oben dran steht und wo es eine riesen Debatte gibt, ob man dieses Wort nicht überblenden sollte. Nur leider fehlt den Überblendern das Geld. Die sind nicht gut bei Kasse. Also haben sie das erstmal aufgegeben vorläufig. Aber dort steht, und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen gerettet werden. Die Kirche, die von unten kommt, die also die sozusagen das Verworfensein Jesu angenommen hat, die ohnmächtige Kirche ist, die bekommt auf einmal einen Freimut und eine Vollmacht, den Mächtigen ein Zeugnis zu geben, das sich offensichtlich gewaschen hatte. Und das gegenüber Leuten, die also sozusagen überhaupt nicht in der Rolle waren, sich bekehren zu wollen. Also wo man jetzt, wenn man da eine Umfrage und eine Analyse machen würde, wer könnte denn morgen zu unserer Gemeinde kommen, würden die mit Sicherheit nicht dabei sein. Also im Grunde ist das ein Zeugnis gegenüber den größten Ablehnern, die man treffen kann. Und denen wird gesagt, ihr seid die Bauleute, die verworfen haben, aber Christus ist der Stein und auf den wird gebaut. Das Haus Gottes im neuen Bund. Was heißt das für uns? Das heißt, es wird Situationen geben, die wir uns nicht aussuchen, wo wir Rede und Antwort zu geben haben, wo wir befragt werden, wie wir über Jesus denken. Und dort zeigt sich, was im Herzen drin ist. Dort ist es wichtig, erstmal überhaupt den Namen Jesus Christus in den Mund zu nehmen und nicht nur von der Kirche und von Tradition und sonst was zu reden, von Baustilen, sondern den Namen Jesus Christus in den Mund zu nehmen und ganz klar sich hinzustellen und zu sagen, er ist es, auf dem wir stehen. Gegenüber denen, die gar keine Absicht haben, darauf zu hören. Das ist wichtig. Das ist ein Dienst an ihnen. Und letztlich hat sich Jesus ja auch einem Saul von Tarsus in den Weg gestellt. Der hatte auch nicht vor, sich zu bekehren. Aber es passierte dann. Also wo dieses klare Zeugnis gegeben wird, passieren diese Wunder. Das heißt also, nur in der Niedrigkeit mit Jesus wird die Angst abgelegt. Aber wo wir was Großes sein wollen, wo wir geschätzt und geehrt sein wollen von der Gesellschaft, werden wir diese Vollmacht verlieren. Wir haben dann nur noch Angst und drücken uns vorbei und hinterlassen kein kräftiges Zeugnis mehr. Und das Letzte, was ich sagen möchte, das ist 1. Petrus 2, Vers 7. Das ist auch eine wichtige Stelle. Dort steht es, für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die Ungläubigen aber ist er der Stein, den die Baufachleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an sein Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk und so weiter. Es ist hochinteressant, dass wo Menschen sich zu Christus bekehren und erstmal einwilligen in die Niedrigkeit des Gottessohnes, bekommt ihr Leben plötzlich einen hohen Wert. Das ist für mich immer wieder phänomenal zu beobachten. Dieser Christus, der sagt, du bist ein lebendiger Stein, dich brauche ich für mein Haus. Der sagt damit, du hast eine außergewöhnliche Bedeutung. Das heißt, die Hinwendung zu Christus gibt deinem Leben einen bleibenden Wert, eine bleibende Bedeutung, eine Funktion, die du sonst nicht hättest. Du bist nicht nur angenommen, sondern im höchsten Maße wertgeschätzt. Und du wirst gebraucht. Ich habe, weil ich gerade in meinem Garten an so einem Holzhaus arbeite, habe ich mir ein bisschen Lasur gekauft. In einem Laden außerhalb von Schönebeck, mehr sage ich mal noch nicht. Und da habe ich auf eine Frau getroffen, die war sehr kompetent. Die hat mich erst mal links stehen lassen, weil sie andere Kunden bedient hatte. Sag ich, na gut, das mache ich mit. So wurden die anderen erst mal bedient. Und nach einer ganzen Weile in Sachsen-Anhalt war ich dann mal dran. Und dann kam ich mit ihr ins Gespräch. Die mischte also meine Farbe zusammen, so wie ich das wollte. Und packte das in so ein ganzes Ding da rein. Und auf einmal sprach die mit mir über irgendwelche Politik und was da los ist und wie sie das alles sieht. Ich konnte gar nicht gleich was dazu sagen. Und dann sagte sie etwas, das scheint mir ein gesellschaftlicher Trend zu sein. Sie sagte, also bei diesen politischen Verhältnissen kann man sich eigentlich nur noch ins eigene Haus zurückziehen, den Rollo runterlassen oder die Mauern hochziehen. Hauptsache in meiner unmittelbaren Umgebung ist alles schick. Da habe ich mich daran erinnert, dass ich ein paar Tage vorher im Radio einen Bericht gehört habe, dass man in einer Umfrage festgestellt hat, dass sich Leute immer weiter auf die eigene Scholle zurückziehen. Also nicht nur ihren Schrebergarten, sondern ich und mein Haus und mein Auto und dann wird ringsherum renoviert und das muss schön sein und der Rest interessiert mich nicht mehr. Die Welt kann mir gestohlen bleiben. Das ist eine neue Biedermeierzeit, wo man sich auch ins eigene Ambiente zurückgezogen hat und meine schönen Möbel, und da müssen wir neue Möbel her, was denkst du, wie schnell funktionierten Küchen werden rausgeschmissen und neue gekauft. Es wird investiert ohne Ende. Und das ganze Ding ist nichts anderes als ein Akt der Verzweiflung. So kann Verzweiflung aussehen auf hohem Niveau. Und aus dieser Gemengelage werden wir herausgeführt, wo Christus das Zentrum unseres Lebens besetzen und erfüllen kann. Dass er sagt, du hast eine Bedeutung und mit der gehst du raus, dorthin, wohin ich dich sende. Da bleibst du nicht zu Hause neben deinem Sofa sitzen. Sondern geht es raus in die Welt, die erreicht werden muss für das Evangelium. Dort bist du wichtig. Und die beiden Jünger, über die ich eher erzählt habe, die konnten auch nicht grammatikalisch gerade ausreden. Das war alles ein bisschen begrenzt. Aber sie waren doch so deutlich, dass ihr Zeugnis eine deutliche Wirkung hinterlassen hat. Und darum geht's. Und die Freude ist die, dass sozusagen auf dem Jesusweg, auf dem Miteinander mit ihm, plötzlich die eigentliche Rolle unseres Lebens aufleuchtet und wir diese ganze Identitätsdebatte abschließen können. Weil er diese Fragen beantwortet, weil er das hineinordnet in unser Leben und sagt, dafür habe ich dich erwählt, dafür brauche ich dich. Und diese Werke, die ich durch dich tue, die bleiben bis in Ewigkeit. Da verliert nichts seinen Wert. Und deswegen ist dieser Satz von den Bauleuten so wichtig. Ein letztes, was will ich noch sagen. Die Bauleute wollen ja immer Häuser bauen. Die bauen ja nicht nur Gartenmauern. Die wollen also Häuser bauen. Und der Grundstein, der hier gesucht wurde, sollte die Basis für ein Haus abgeben. Und ich glaube, dass es für unser Werk wichtig ist, dass wir sagen können, wer hierher kommt, der soll im Rahmen dieses geistlichen Hauses ermutigt, erfrischt und wenn es so sein sollte, auch ausgesandt werden. Dass diese Wege gelebt werden. Die Gesellschaft braucht eine Botschaft, auf die sie nicht wartet. Sie braucht einen Herrn, den sie verworfen hat. Und sie braucht eine Hilfe, die sie gar nicht dort sucht, wo sie sie herkriegt. Sie braucht eine Antwort, nach der sie nicht gefragt hat. Und sie braucht Menschen, die sie nicht achtet, als Boten, die gar nichts sind in ihren Augen. Sie braucht ein Evangelium, das die entscheidenden Lebensfragen beantwortet, das sie eigentlich nicht wollen. Und wenn es darum geht, diese Abwehr zu überwinden und trotzdem zu reden, obwohl sie gar nicht hören wollen, dann geht das nur auf dem Jesusweg, mit ihm gemeinsam. Und ich weiß nochmal, ich habe von einem Bruder gehört, der sich bekehrt hat, vorher Muslim war, der sich oft verstecken muss in seinem Land. Er hat mir mal erzählt, dass er zum Glauben gekommen ist, weil er in einem Traum Jesus gesehen hat, der auf einen Berg hochgeht und eine große Menschenmenge folgte ihm. Und der Anblick von Jesus und seinem Volk, also denen, die hinter ihm hergingen, hat ihn so berührt. Und dann kam der eine Moment, wo in diesem Traum Jesus stehen blieb, der ganze Zug hielt also für einen Augenblick an. Und dann war es ihm so, als wenn dieser Christus, der ganz weit weg war, ihn ansieht und ihm eine Frage stellt: Willst du mir auch hinterhergehen? Oder so sinngemäß, im Arabischen muss man das ein bisschen übersetzen. Da gibt es viele, viele fromme Begriffe nicht. Also willst du mir auch nachfolgen, heißt das im Grunde. Willst du auch zu der Gruppe gehören, die mir hinterhergeht? Und da hat er sofort mit Ja geantwortet. Das heißt, der Anblick eines Verworfenen und seiner Gemeinschaft, aber im Glanz der Herrlichkeit Gottes, hat ihn so erfasst und bewegt, dass er gesagt hat, ich gehe mit. Und das ist die Aufgabe der Gemeinde. Das ist unser Dienst. Da geht es nicht um große Worte, aber um eine gelebte Hingabe zu Christus im kleinen Ambiente meines Lebens mit allen Grenzen, zu mir und meiner Person gehören, die Jesus alle überstrahlt, wenn er nur im Herzen wohnt. Und dafür wollen wir ihn anbeten. Die Anbetung, die wir jetzt gemeinsam tun wollen, bedeutet, dass wir ihm unser Ja geben, dass wir die Freude zum Ausdruck bringen, dass wir bei ihm sein können und dass wir sagen, Herr, so soll es bleiben. Du bist das Zentrum unseres Lebens, in deiner Mitte bleiben wir. Amen.